Im Mai 2010 hatte ich einen Tag, an dem ich 853 Euro verspielt hatte und wusste dann, das geht so nicht mehr. Also das ist krank.
Rien ne va plus, wenn die Würfel gegen dich fallen. Eine Podcast-Serie der VAM.
Ob an Spielautomaten, im Internet oder im Wettbüro. Jeden Tag träumen tausende Deutsche vom großen Gewinn, zocken oft um eine ganze Menge Geld und riskieren damit auch mal ihre Existenz. Wenn aus Spiel, Spaß und Spannung ernst wird. Darüber sprechen wir im VRM-Podcast Rien ne va plus, wenn die Würfel gegen dich fallen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der neuen Podcast-Serie. Mein Name ist Erik Hartmann, ich bin Volontär und arbeite gerade an einem Digitalprojekt. Dabei produziere ich einen Podcast zum Thema Glücksspielsucht. Rund eine halbe Million Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Im Podcast spreche ich mit Maria. Sie hatte über viele Jahre mit der Sucht nach Glücksspiel zu kämpfen und hätte sich dadurch fast ihr Leben zerstört. Maria ist nicht der richtige Name meiner Gesprächspartnerin. Sie möchte anonym bleiben. Maria, hallo und vielen Dank, dass du auch heute wieder mit uns über das Thema sprichst.
Sehr gerne.
In den ersten beiden Folgen haben wir ja unter anderem über die wohl schlimmste Zeit deines Lebens gesprochen, also als du regelmäßig gezockt hast und ab wann dann eben auch der Zeitpunkt kam, an dem du dir helfen lassen wolltest. Du hast dann zum Beispiel in Folge 1 gesagt, alles hat mal in einem Schreibwarengeschäft mit Rubbellosen angefangen. Und in deiner Hochphase warst du dann auch mal bereit, über 800 Euro an einem Tag zu setzen und auch zu verlieren. Heute möchte ich mit dir über deine Zeit in der Therapie sprechen und unter welchen Folgen der Sucht du heute noch leidest. Maria, wir haben ja jetzt ganz viel über Einflüsse gesprochen, die dich in die Sucht getrieben haben und auch über den Punkt, an dem du gesagt hast, so geht's jetzt nicht mehr weiter. Was waren denn, wenn wir jetzt auf die Therapie schauen, so die ersten Gefühle, als du in einem Kreis von Menschen gesessen hast, die das gleiche oder ähnliche Probleme wie du hatten?
Ich glaube, den vermeintlichen roten Faden gibt es da nicht. Also ich glaube schon, dass ich danach gesucht habe. Also so im Prinzip für ein Verhalten, das man für sich selber als ganz klar falsch erkannt hat, trotzdem von jemandem zu hören, ich verstehe das. Weil natürlich mein gesamtes soziales Umfeld zum Glück das nicht versteht, weil es nicht betroffen ist. Und somit war das für mich, ich hatte mir davon erhofft, davon entlastet zu werden. So von wegen, okay, jetzt bin ich in einem Kreis, wo Menschen vielleicht mich eher verstehen. Fühlte mich aber nicht weniger exotisch. Also so, es ist zum Beispiel so, dass was Glücksspiel betrifft, ich war in meiner letzten Therapie die einzige Frau.
Okay.
Und das ist, also ich will das nicht am Geschlecht festmachen, aber es ist halt schon so, ich war die einzige Frau in der Klinik, die auch spezialisiert ist auf Glücksspielsucht. Das war meine letzte Klinik, ich war ja in zwei Kliniken. Und die einzige, die online glücksspielsüchtig war, also zu dem Zeitpunkt, es gibt da mit Sicherheit noch mehr. Und deswegen gab es auch da fragende Gesichter und so, echt? Nee, das stimmt nicht. Zwei meiner Mitpatienten waren auch online glücksspielsüchtig. Aber also es ist eine Entlastung zum Teil. Das passiert aber nicht beim ersten Gruppenmeeting, dass man sagt, oh, jetzt versteht mich endlich jemand. Man ist auch über die Klinik hinaus eine Stütze. Also wenn so glücksspielspezifische Fragen auftauchen, dann vernetzt man sich auch mal und so. Also das war schon, ja, eher retrospektivisch entlastend. Also nicht so instantan, so, oh, jetzt bin ich an einem Ort und jetzt fühle ich mich verstanden.
Du hast schon so ein bisschen angesprochen. Was waren denn so die Inhalte eigentlich so? Was sind so Kernthemen in so einer Therapie? Wie fängt das auch an, wenn wir da ein bisschen so anknüpfen, was wir eben gesagt haben?
Also Kernpunkte sind unterschiedlich. Also die ROE, die habe ich in meiner in meiner letzten Therapie, die eigenen Ziele habe ich mit meiner Therapeutin persönlich besprochen. Natürlich ist das Ziel einer jeden Suchtklinik, dich suchtfrei oder zumindest aktiv, nicht süchtig zu entlassen, weil man Sucht ja sein Leben lang mit sich trägt. Und dann stellen sich unterschiedliche Fragen. Der eine will wissen, warum bin ich denn süchtig? Und der andere sagt, es interessiert mich gar nicht, ich will einfach nur anderes Verhalten lernen. Also so, das hat also unterschiedliche Ansätze. Das hat ergotherapeutische Ansätze, wo man anstatt des Spielens andere Dinge erlernt, die man hoffentlich für sinnvoll erachtet. Dann gibt es auch andere Wege, sich seinen Emotionen zuzuwenden in Form von Musiktherapie oder Kunsttherapie, weil ja oftmals hinter einer Suchtproblematik auch so eine versteckte, verkappte Problematik ist, die man dann versucht, der auf diesem Weg näher zu kommen.
Darf ich gerade mal zwischenfragen, mit welchem Gefühl oder mit welchem Wissen, inneren Wissen bist du in diese Therapie reingegangen? Weil du hast es ja so ein bisschen beschrieben, es wird ja sehr unterschiedlich gesehen.
Mhm. Mein Problem hinsichtlich meiner Sucht war, dass ich und auch immer noch ist, dass ich glaube, den wenn es das überhaupt gibt, aber den intellektuellen Teil davon, den was auf Verständnis basiert, den verstehe ich. Ich habe ein Problem mit dem Emotionalen. Also wenn mir jemand sagen würde, so fahr den ganzen Tag Fahrrad und dann hast du das nicht mehr. Also so dieser praktische Umgang damit, einem ein Verhalten oder eine Gedankenstruktur vermitteln zu können, die das zumindest im Zaum hält. Ja, aber ganz viele von denjenigen, mit denen ich auch in der Klinik war, sagen, okay, dieses Leben ohne diesen Kick, also gänzlich zu sagen, ich verabschiede mich davon, also von diesem Kick-Gedanken und eigentlich darum zu wissen, dass es kein Äquivalent gibt. Also es hat ja was mit Exzess zu tun und mit wirklich ziemlich extremen Gefühlen oder also nicht wahren Gefühlen, aber so Reaktionen, wenn man zum Beispiel dann am Spielautomat sitzt und auf einmal 1.000 Euro gewinnt, das ist ja schon so, boah. Mhm. Ja, und man kennt kaum, also ich hätte, mein Ansatz in der Therapie war, etwas zu finden, was mir nicht den Kick, aber zumindest eine Zufriedenheit gibt oder was ich als sinnvoll erachte zu tun, anstatt zu spielen.
Ja, war es denn da auch an manchen Stellen schon so, dass die Therapie direkt gefruchtet hat? Hast du da sofort oder relativ zügig dann eine Verbesserung auch aus deiner emotionalen Sicht schon erkennen können? Oder hattest du schon, ja, das hat schon eine Zeit gedauert?
Das hat schon eine Zeit gedauert. Also das war auch so, dass ich das Gefühl hatte bei mir, aber das ist sehr individuell, das muss erstmal schlimmer werden, damit es besser wird. Also man ist in der Therapie natürlich dazu verpflichtet, nicht zu spielen. Dem bin ich auch nachgekommen. Das heißt, da kommen natürlich Dinge hoch, die man sonst mit dem Spielen wegmacht. Aber dann kommen halt auch Sachen hoch, wo man vorher ja auch vorkapituliert hat und gesagt hat, weiß ich überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Dann spiele ich halt, dann ist das zumindest nicht so omnipräsent. Und dann kann man nicht mehr spielen. Und dann ist es nicht gerade in dem Moment, wo das hochkommt, dass man sagt, oh, ist ja passend, habe ich heute Mittag ein Einzel bei meiner Therapeutin. Ja, sondern dann sitzt man da und sagt, oh, was mache ich jetzt damit? Ja, also dann, meine Mitpatienten wollten mich dann zum Schreien in den Wald fahren, so irgendwie den Emotionen freien Lauf lassen und so. Aber das ist ja auch nicht wirklich alltagstauglich. Also ich sollte nicht, dass ich nächstes Mal, wenn mir irgendwie emotional nicht so gut ist, anfangen zu brüllen. Ne? Also das hat nicht sofort Früchte getragen, das hat schon gedauert. Und ich muss auch sagen, dass ich nicht zu einem Zeitpunkt aus der Klinik raus war, wo ich gesagt habe, oh, jetzt bin ich gerade mega stabil. Also ich hatte so das Gefühl, wir haben gerade mal so dahinter geguckt, was steckt dahinter, was ist da los.
Wie lang ging die erste Phase?
Meine erste Therapie?
Ja.
10 Wochen. Die ging 8 Wochen.
8 Wochen?
Nee, 10. 10 Wochen.
10 Wochen?
Ja.
Okay.
Und meine zweite ging 8 Wochen.
Okay.
Und
hast du das Gefühl, das ist genug oder das reicht von der Zeit her?
Also in der klassischen Glücksspieltherapie ist es eigentlich so, dass man 16 Wochen in eine Therapie geht. Mhm. Und auch da, man kommt nie an einen Punkt, wo man sagt, so, ja, das ist gut. Ne? Also so, das ist was, womit man lernen muss zu leben, weil es einfach nicht wegtherapiert werden kann. Mein Therapeut, der mich betreut hat vor meiner zweiten, also ich hatte eine Psychotherapie vor meiner zweiten stationären Therapie, hat mal gesagt, es ist ein bisschen so, wie wenn man dir das Bein amputiert, aber du kriegst keine Prothese. Also selbst wenn man dir die Sucht in ihrer Aktivität wegnimmt, muss dieser Platz gefüllt werden, sonst wird es verrückt. Und das ist ja ein bisschen so Überforderung, womit fülle ich das? Also vor allen Dingen, wenn das vorher mit so einem Nervenkitzel verbunden ist, mit ja vermeintlich Dingen, die von außen kommen, die dich ja entertainen, die dich ja beschäftigen. Und auf einmal sitzt du da und sagst, ich muss mich selber beschäftigen, muss Dinge finden, die ich für sinnvoll erachte. Und damit war ich einfach überfordert.
Wie schwer ist es dir denn gefallen, wenn wir auch jetzt gerade beim Thema Überforderung sind, wie schwer ist es dir denn gefallen, über deine Probleme zu sprechen, vielleicht auch in dem Kreis oder mit Menschen, die du vielleicht vorher noch gar nicht so kanntest?
Extrem schwer. Ich kann ganz schnell den Spieß umdrehen. Also wenn man über Probleme redet, dann bin ich eher derjenige, der fragt, na, wie geht's denn dir? Und dann fische ich mir irgendwas raus. Und dann kann man sich daran schön festbeißen, bevor ich auf einmal Farbe bekennen muss. Also ich hatte während der meiner letzten Therapie ein Gespräch mit meinem Vater, wo ich gesagt habe, Papa, ich habe so das Gefühl, ich esse leidenschaftlich gern, aber auf einmal schmeckt nichts mehr. Das ist auch wenn man das Gefühl hat, mir wird alles weggenommen, so. Das stimmt ja gar nicht, das ist ja nicht alles. Ich habe so ganz, ganz, ganz viele Dinge, wofür ich ganz dankbar sein kann. Und dann habe ich aber was so viel Raum einnimmt oder dass ich so viel Raum habe einnehmen lassen. Und das hinterlässt dann natürlich auch eine Riesenlücke und dann ist man mit dem Anspruch, das zu füllen, völlig überfordert. Und dann ging bei mir da irgendwas zu. Also ich wusste dann gar nicht, was ich damit machen sollte. So, ja.
Hat dir es geholfen, vielleicht bei anderen, die etwas leichter drüber sprechen konnten, da auch zuzuhören? Konntest du dich damit zum Teil auch identifizieren?
Ja, und vor allen Dingen nimmt es einem auch so ein Stück weit, wenn man jahrelang wie ich in der Isolation war, auch die Arroganz. So, das ist ja nur bei mir so, mich versteht ja eh keiner und es war alles so super schlimm. Das ist ja Quatsch. Also wir haben jede Vita ist unterschiedlich, aber jeder hat so sein Päckchen. Ja? Und wenn man sieht, dass Menschen auch zum Teil sehr viel, wobei Probleme nicht immer die Abwägung brauchen, so meins ist weniger schlimm, weil der andere ein Schlimmeres hat, das nicht. Aber auch viel Respekt dafür, dass Leute mit so einem Päckchen das auch angehen und da Erfolge haben und den Mut haben, offen zu sein. Also das hat mir geholfen.
Was mich in dem Zusammenhang auch noch interessiert ist, wie hast du das denn, oder wie hast du diese Zeit, du hast schon von einem Sohn gesprochen, auch in der letzten Folge, wie hast du das ihm erklärt und auch deinen engsten Vertrauten erklärt, vielleicht deine Familie, also du weißt, wen ich meine. Wie, Wie bist du das angegangen oder wie schwer war das dann auch in dem Moment für dich?
Naja, als die Katze mal aus dem Sack war, war das leichter. Also da fällt natürlich auch ganz viel, was mit der Sucht zu tun hat. Nicht natürlich, das fällt so ein bisschen von seinen Schultern, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt ist so dieses Versteckspielen ein bisschen vorbei. Und jetzt wird es schwierig, aber jetzt wird es nicht alleine mehr schwierig. Also ganz viel, also es gab ja auch Abende, wo ich dann gespielt habe und so wirklich mit diesem, also wenn es heute Abend schief geht, wird es ganz eng und das ist halt kein schönes Gefühl. Ne? Und auch nicht dieses, ich muss heute spielen, weil ich sonst nicht weiß, wohin mit mir selber. Und wenn man dann jemanden anrufen kann und sagen, oh, heute, und auch wirklich sagen kann, heute ist schlimm, heute denke ich ganz viel an Spielen. Und jemand sagt, okay, komm, wir gehen raus. Oder also, und da hatte ich zu einem ganz, 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 ganz großen Teil Glück, sowohl in meinem familiären Umfeld als auch in meinem sozialen Umfeld. Also ich lebe das inzwischen so, dass das jeder in meinem Umfeld weiß. Also jeder, den ich als mehr als nur Bekannten bezeichnen würde. Und daraus ergibt sich auch ein ganz gutes Netz, weil die auch mal anrufen und sagen, wie ist denn gerade? Ne? Mhm. Also weil sonst Sucht ja so ein Thema am Rande der Gesellschaft ist und man vielleicht auch glaubt als Nicht-Betroffener, dass derjenige da gar nicht drüber sprechen will, wenn er das mal hinter sich hat, vermeintlich. Aber man hat das nie hinter sich. Ja, der Alkoholiker geht jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Aldi und läuft am Weinregal vorbei. Und das ist eine Herausforderung, das dem Stand zu halten. Und ich schalte jeden Tag meinen Rechner ein. Oder wenn ich heutzutage Fernsehen gucke, wie viel Werbung es für Casinos gibt. Das ist und das heißt, die Versuchung ist immer wieder da und es ist auch mal gut, wenn jemand einen darauf anspricht. Da mag jeder anders sein. Kann sein, dass jemand anders sagt, ich mag das lieber nicht. Aber für mich ist es nicht so, oh, das ist ein leidiges Thema. Also für meine Familie und für meine Ängsten, also mein Sohn hat das natürlich auch extrem bedroht und belastet. Aber für mich ist es so, wenn es draußen ist und Luft dran ist, kann es nicht heilen, aber kann es besser werden. Und sonst wird es also für mich nicht gut.
Du hast es ja auch schon angesprochen, beziehungsweise bist eben in deinen letzten Sätzen schon darauf eingegangen, auf das Leben heute. Da würde ich auch nochmal gerne darauf zu sprechen kommen. Deine Hochphase, wenn wir sie jetzt mal so nennen, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Wie ist denn jetzt so der aktuelle Stand? Wie viel Hilfe bekommst du noch und wie viel Hilfe brauchst du noch?
Mhm. Also, es ist immer wieder Thema im Freundeskreis. Ich bin im Moment nicht in der klassischen Therapie. Ich besuche eine Selbsthilfegruppe. Das hilft mir auch, dieses Thema präsent zu halten. Ich bin in Kontakt mit Leuten, mit denen ich auch in der Klinik war. Das hilft mir und bestärkt uns auch gegenseitig in dem Leben ohne eine ausgelebte Sucht. Weil das Leben ohne Sucht klingt immer so, als könnte man da von genesen, kann man ja nicht. Also, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da halte ich es damit, ich muss die nächsten 24 Stunden spielfrei bleiben. Wenn ich mir sagen würde, ich muss die nächsten, wie alt ich auch immer werde, 40 Jahre spielfrei bleiben, würde mich das völlig überfordern. Aber die nächsten 24 Stunden kann ich schaffen.
Also sagst du, du denkst momentan so von Tag zu Tag sozusagen?
Ja. Ja. Und das ist ja auch das Prinzip der anonymen Gruppen. Also ob das anonyme Alkoholiker sind oder die anonymen Spieler, sich nur die nächsten 24 Stunden anzuschauen. Weil so reihen sich ja auch, so setzen sich Jahre zusammen. Also 365 mal 24 ist ein Jahr. Ne? Mhm. Also und das schaffe ich. Plus ist es aber auch so, wenn ich es so sehe, ich glaube, ganz viele Süchtige und auch ich haben so Angst vor diesem Rückfallgespenst. Ne? Also so, und dann, wenn man einmal diese Grenze wieder überschreitet, ist alles vorbei. Alles, was man sich aufgebaut hat, das ist aber nicht so. Es ist ein Fehltritt und auch danach kann man wieder aufstehen und weitermachen. Also darum tut mir das ganz gut, das so in Scheibchen zu sehen.
Was hast du denn in deinem Leben jetzt heute verändert, also maßgeblich verändert, um weniger daran zu denken?
Also ich habe mir Hobbys gesucht, also damit ich gar nicht so viel, also ich habe Freizeit, aber ich weiß auch, meine Freizeit zu gestalten mit Dingen, die keinen Strom benötigen. Mir hilft wirklich mein Partner, der darüber Bescheid weiß, mit dem ich da sehr offen drüber sprechen kann. Meine Familie, mit der ich, also meine Eltern, mit denen ich offen darüber sprechen kann. Ich bin offener, also wenn ich merke, dass das kommt, dann habe ich das früher nahezu zelebriert. So, das war so ein anfängliches Kribbeln und dann, jetzt hätte ich Bock zu spielen und dann wurde das nahezu inszeniert und umgesetzt. Und heutzutage ist das so, wenn es kommt, habe ich einfach mir ein Netzwerk aufgebaut, zu dem ich hingehen kann, wo ich sagen kann, hier haben wir, heute ist schlimm. Und früher, als es noch keiner wusste, wäre das ja gar nicht gegangen. Da hätte ich mit irgendwelchen, was ich gar nicht runtermachen würde, aber dann hätte ich eine Hotline anrufen können und so. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn man jemanden anruft, der genau weiß, worüber ich gerade spreche, der meine Vita auch kennt. Ansonsten ist es heute, also Stand heute natürlich auch ein bisschen schwierig, weil Corona uns alle viel an zu Hause bindet und da für mich die Gefahr lauert. Ne? Also je mehr ich drin bin, je mehr ich alleine drin bin, desto mehr scheint mein PC mit mir zu sprechen.
Ist Corona oder die Corona-Pandemie in dem Zusammenhang, dann würdest du sagen, das ist noch eine weitere Belastungsprobe für dich?
Für mich persönlich ja. Also ich glaube, dass das für jeden Menschen ist. Also ohne Frage. Ja,
mit Blick eben auf das Glücksspiel.
Genau. Ja, und auch im Hinblick darauf, dass wir im Juli mehr Glücksspiele in Deutschland kriegen werden, aufgrund der Neuvergabe von Lizenzen an alle 16 Bundesländer und nicht nur mehr beschränkt auf Schleswig-Holstein. Da sehe ich für mich persönlich eine Gefahr drin. Wobei ich hoffe und bete, dass es eine Möglichkeit gibt, sich in Gesamtdeutschland sperren zu lassen. Also und ich sehe da im Allgemeinen also eine Gefahr drin für jeden von uns.
Hast du denn jetzt vor allem, wenn wir nochmal bei der Corona-Pandemie bleiben, so schon eine Entwicklung auch nochmal erkennen können in so Richtung Online-Glücksspiel? Du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, im Fernsehen wird aggressiver geworben dafür. Ist das jetzt so, dass, würdest du sagen, die Online-Anbieter haben die, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die Gunst der Stunde erkannt, werben jetzt noch aggressiver und oder wie siehst du das oder sagst du, ach, das war vor 10 Jahren auch schon so aggressiv oder wie hat sich und was hat die Corona-Pandemie da jetzt in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal verändert?
Ich glaube, das ist eine zeitliche Koinzidenz. Also es ist ja so, dass schon lange von der Bundesregierung geplant wurde, einen neuen Glücksspielstaatsvertrag zu schließen mit allen, also der dann allen Bundesländern erlaubt, Lizenzen für Online-Casinos zu vergeben. Das hat einen ganz pragmatischen Grund. In Deutschland verdient der Staat mit jedem Euro, der in ein Glücksspiel reinläuft, offiziell Geld. Da möchten die natürlich ein Stück von ihrem Kuchen. Und was die aggressive Werbung angeht, so kann ich die nicht objektiv beurteilen. Also das, ich sitze ja da als Betroffener vor und natürlich nervt mich das tierisch und es macht mich aggressiv. Und ich finde es auch, dass es nicht erlaubt werden dürfte. Wir dürfen in Deutschland auch keine Werbung mehr machen für Tabakwaren. Also warum dann auf einmal für Glücksspiel, ja, das ähnliches, also nicht ähnlich, aber auch Suchtpotenzial hat. Aber ich empfinde das als extrem aggressiv. Und wenn ich es mir genau anschaue, ist, ja, es gibt Casinos, die weisen schon mit ihrem Namen darauf hin, dass ihre Lizenz auf Schleswig-Holstein beschränkt ist. Aber es gibt auch andere Casinos, die das dann so in ganz kleinen gedruckten unten am Fernseher haben. Also wer das lesen kann,
Dann immer noch so in 2 Sekunden oder so.
Genau, das geht ja dann ganz schnell. Macht man ja nicht, komm, machen wir mal hier Screenshot und so. Ich habe den Eindruck, dass die Prävention, was Glücksspielsucht angeht, eher rückläufig ist, als wirklich vorangeht. Also wenn man zum Beispiel vor 2 Jahren Radiospots gehört hat zu Lotto, da wurde am Ende immer gesagt, Glücksspiel kann süchtig machen. Diesen Hinweis gibt es inzwischen nicht mehr. Also hat sich die Situation geändert? Ich glaube nicht. Also es ist ja nicht so, dass man auf einmal wissenschaftlich festgestellt hat, nein, von Lotto wird man nicht abhängig. Also von daher, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir uns dahingehend in die richtige Richtung entwickeln oder der Staat sich in die richtige Richtung entwickelt, wobei es nicht die Aufgabe des Staates ist, allumfassende Suchtprävention zu machen. Man hat da natürlich auch seine ganz eigene Verantwortung drin. Aber es ist nicht gerade zuträglich, was gerade passiert für Menschen, die labil sind, so wie ich.
Ich würde da jetzt auch nochmal gerne eine allgemeine Frage dranhängen. Wenn du jetzt heute, hier wie du sitzt, auf die vergangenen Jahre zurückblickst, ab welchem Zeitpunkt würdest du sagen, hat ein Mensch ein Problem mit Glücksspiel?
Wenn es ihn über die Zeit, also ich würde sagen, wenn es ihn fortwährend beschäftigt, also es immer wieder etwas ist, wo man dran zurückdenkt oder sich drauf freut und bereit ist, dem einen Großteil seiner Zeit und seines Geldes zu opfern. Ja? Aber da ich von dem Punkt so weit weg bin, kann ich das nicht objektiv sagen. Also vielleicht gibt es Menschen, die wirklich jeden Freitag in die Spielo gehen und irgendwie 20 Euro in Kleingeld dabei haben und es dabei belassen können. Aber da das für mich schon ganz lange nicht mehr möglich ist, ist das für mich schwierig. Also ich habe einen Neffen, der ist Jugendlicher, der dann erzählt hat, oh, ich war da letztens in der Spielo und dann hab ich 60 Euro gewonnen und so. Und dann gehen bei mir alle Alarmglocken an, aber dann will ich auch nicht die böse Tante sein, die sagt, ja, hör mal, das ist... Also das ist ganz schwierig zu sagen. Es gibt ja so Spielhinweise, also sowohl auch auf den Casino-Seiten, auf denen ich auch gespielt habe, so von wegen, was denn verantwortliches Spielen ist, was für mich nicht geht, aber nie Geld auszugeben, was ich nicht habe. Oder nie aus der Motivation zu spielen, dass ich Geld gewinnen möchte oder muss. Also wenn sich diese Fragen stellen, wenn es nicht wirklich darum geht, so als wenn der Kumpel sagt, wollen wir mal eine Runde Monopoly spielen, sondern wollen wir mal eine Runde hier in die Spielo. Wenn das irgendwie einen höheren Stellenwert einnimmt, dann glaube ich, hat jemand ein Problem.
Was rätst du diesen Personen?
Kommt natürlich immer so ein bisschen aufs Umfeld an. Also wenn man irgendwie mit seinen 5 Kumpels jeden Freitag in die Spielo geht, dann würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Kumpel drüber reden, so glaubst du, das ist normal. Dann sagt er, jetzt hab ich mal nicht so. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich Gedanken macht, also sagen wir mal so, wenn jemand sehr offen über sein Spielverhalten sein kann, oder merkt, dass er das nicht mehr kann, dann hat er ein Problem. Und in dem Moment, wo er es nicht mehr kann, dann sollte er sich jemanden suchen, vielleicht anonym in Form von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es gibt alle möglichen Hotlines, sich daran wenden, wenn er sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt meine Freundin fragen, ob die denkt, ich habe ein Glücksspielproblem. Aber wenn man da jemanden drauf gucken lassen will, um zu schauen, stimmt meine Einschätzung da oder liege ich da falsch, dann würde ich das machen. Und es gibt auch Webseiten im Internet, die Tests dazu anbieten, ob das eigene Spielverhalten und der Umgang mit Glücksspiel problematisch ist.
Gut, fand ich jetzt zum Abschluss nochmal sehr gut zusammengefasst. Da kann sich, denke ich mal, jeder eben sein Bild eben auch nochmal machen. Vielleicht das eben auch mal überdenken, überlegen. Mhm. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Maria, für die ganzen Einblicke und über alles, was du uns über dein Leben mitgeteilt hast. Sehe ich, weiß Gott, nicht als selbstverständlich an, sondern habe da allergrößten Respekt davor. Man kann an der Stelle auch sagen, auch wir beide kennen uns noch nicht so besonders lange. Mhm. Trotz allem warst du bereit, sehr viel, wenn nicht alles, zu erzählen. Wie gesagt, ich finde es super, wie offen auch wir miteinander gesprochen haben. Wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit in jeglicher Hinsicht für die Zukunft. Drücke alle Daumen und darf einfach nur nochmal Danke sagen an der Stelle.
Sehr gerne.
An dieser Stelle und gleichzeitig dem Ende unserer dreiteiligen Serie möchte ich nochmal auf das Dossier für den Podcast hinweisen. Auf allen Internetportalen der VRM findet ihr weitere wichtige Infos zum Thema Glücksspielsucht sowie Links und Adressen für Beratungsstellen, wenn auch ihr nach Hilfe sucht. Die ersten zwei Folgen dieser Podcast-Serie findet ihr dort ebenfalls. Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr konntet interessante und gleichzeitig wichtige Einblicke zum Thema Glücksspielsucht mitnehmen. Dieses wird uns sicherlich noch viele Jahre begleiten und es ist absolut keine Schande, sich in gewissen Momenten oder Lebenssituationen auch mal helfen zu lassen. Ich freue mich natürlich über Fragen, Anregungen oder Feedback zum Podcast an meine E-Mail-Adresse. Diese lautet eric.hartmann@vrm.de. Gerne könnt ihr aber auch den Beitrag auf Social Media kommentieren oder uns eine Nachricht senden. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Das war die heutige Folge von Riane va plü, wenn die Würfel gegen dich fallen. Die VRM-Podcast-Serie zum Thema Glücksspielsucht. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.